Club. Wie tickt die Welt?
Wir sind
Camila,
Erik,
Arthur,
Elsa,
Leon
und Lorenz.
Wir wählen das Thema jeder Podcast-Folge selbst aus, weil wir Fragen haben.
Sie holen uns Antworten von Expertinnen und Experten, diskutieren miteinander und stellen euch Bücher zum Thema vor, die uns gefallen haben.
Das Thema dieser Folge ist
Wie tickt die Welt des Meeres?
Wir wollten unter anderem wissen,
warum sind die meisten von uns so gerne am Meer?
Und warum macht es uns auch manchmal Angst?
Welche Abenteuer kann man auf oder im Meer erleben?
Welche unerforschten Regionen oder unbekannten Tierarten gibt es?
Welche Gefahren lauern im Meer?
Welchen Einfluss hat das Wetter auf das Meer?
Was genau macht ein Meeresbiologe und wie sieht der Berufsalltag eines Kapitäns aus? Auf all die Fragen und noch mehr bekommt auch ihr heute Antworten.
Viel Spaß beim Anhören!
Wusstet ihr, dass unsere Erdoberfläche zu 71% aus Wasser besteht? Ganz schön viel, oder?
Oh, ja.
Ja.
Genau, es gibt 7 Weltmeere, die den Globus mit unvorstellbaren Mengen an Wasser bedecken. Aber wusstet ihr auch, dass die 10 größten Seen der Welt zusammen mehr Fläche bedecken als Deutschland, Holland, England und Belgien zusammen?
Wow.
Wirklich? Das ist crazy.
Das ist wirklich crazy.
Wusstet ihr, dass der Ozean schätzungsweise 1 Million verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren enthält, von denen bis zu 2/3 erst noch benannt und beschrieben werden müssen?
Wow.
Nee.
Das ist interessant.
Hätte ich jetzt nie gedacht.
Wusstet ihr, dass der Ozean im Durchschnitt 3.800 Meter tief ist? Der tiefste Punkt des Ozeans liegt sogar bei 11.000 Metern.
Wow.
Krass.
Ist das nicht der Marianengraben?
Ja.
Seid ihr gerne am Meer und was verbindet ihr mit dem Meer?
Also, das schöne Rauschen.
Ja.
Ich verbinde mit dem Meer Strandurlaub und wenn der Sand so an den Füßen, so die Füße fast schmelzen lässt. So.
Nord- und Ostsee, Urlaub, Sommerferien.
Ich verbinde mit dem Meer zum Beispiel Überleben in der Natur und so exotische Tiere.
Ich verbinde das Watt auch mit dem Meer, wenn man da so durch den Schlamm geht.
Kann ich verstehen.
Ich verbinde mit dem Meer das Rote Meer. Ich glaube, als ich klein war, sind wir da in den Urlaub gefahren ans Rote Meer.
Ich verbinde Sturm mit dem Meer. Wir waren einmal im Urlaub und da haben wir uns einen Sturm angeschaut am Meer. Das war cool, weil das auch ziemlich hoch, also das Wasser auch gekommen und so. Also es war schon ein bisschen komisch, weil das Wasser halt auch so hoch gekommen ist.
Ich verbinde mit dem Meer das Meerrauschen und die Möwen. Mal schauen, was die LübeckerInnen dazu zu sagen haben. Mögen Sie das Meer? Und warum?
Ja, ich mag das Meer. Man kann da schön spazieren gehen. Entspannung, das ist sehr beruhigend, finde ich, durch das Wasserrauschen, die Weite, die man dann dort sieht. Und dass man dann darüber so nachdenken kann, auch so über Reisen und so automatisch, wie man in die Ferne dort reisen könnte und wo man dann ist auf der anderen Seite des Ufers.
Man kann mit Freunden da Spaß haben. Man kann Boot fahren, man kann schwimmen. Ja, und Sportarten kann man bestimmt auch machen, so wie Surfen oder
Segeln. Auch
ja.
Die Geräusche, die entspannen sehr.
Weil das Meer schön ist.
Es ist hell, es sieht so frei aus. Wenn ich das Meer sehe, es strahlt. Blau steht ja auch für so eine friedliche Farbe.
Es schenkt einem die gute Laune.
Weil es so unendlich weit ist.
Weil ich am Meer aufgewachsen bin.
Da, wo das Meer ist, ist die Heimat.
Weil es dafür sorgt, dass hier das Klima recht mild ist und mir das milde Klima besser gefällt.
Haben Sie auch manchmal Angst vor dem Meer?
Vielleicht von Kindheit, was immer so erzählt wurde wegen Haien und so. Aber mit der Zeit, je älter ich wurde, und desto mehr habe ich gemerkt, dass das nicht so stimmt. Dass nicht überall Haie sind.
Und bei mir ist das Ding so, ich habe Angst vor Höhewellen.
Ja. Ich gehe nicht mehr ins Meer, seit die ganzen Bestattungen da sind.
Nö, bei uns macht das Meer uns keine Angst. Die Ostsee ist ein liebes Meer. Auf dem Ozean, ja, da, der Ozean ist schon beängstigend.
Also insgesamt an Wasser tatsächlich die Tiefe. Ich bin auch nicht gut da drin, ins Wasser zu springen, auch vom Becken, auch wenn ich es schon 10 Mal gemacht habe oder so, habe ich immer noch Angst, drunter zu springen. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Wassertiefenhöhenangst gibt, aber genau, das ist, weil es natürlich schon immer wieder so ein gewisser Sprung ins Ungewisse ist. Man weiß zwar, dass das letzte Mal, als man das gemacht hat, dort unten nichts war, aber man sieht ja auch nicht genau, ob sich die Gegebenheiten nicht vielleicht geändert haben.
Okay, also auch hier verbinden die meisten Menschen viel Positives mit dem Meer. Aber es gab auch ein paar kritische Stimmen. Macht euch das Meer manchmal Angst?
Ja, wenn es halt so, sagen wir, so 20 Meter tief ist zum Beispiel, habe ich immer so Angst, dass plötzlich irgendwas unter mir auftaucht.
Also ich finde das Meer ja auch manchmal ein bisschen beängstigend, weil es gibt ja auch viele Tiere, die giftig sind. Und das giftigste Tier der Welt lebt zum Beispiel im Meer, die Würfelqualle. Wusstet ihr das?
Ja.
Ich kenne die Würfelqualle gar nicht.
Also ich habe Angst vor dem Meer, weil es gibt auch da ganz viele Fische, die schon da lauern können. Zum Beispiel ein Bullenhai, der kommt manchmal an so Stränden vorbei, weil der schwimmt schon richtig lange. Und kann auch in Salzwasser oder Süßwasser auch überlegen.
Vielleicht so, also ich finde das auch manchmal gruselig, wenn man so nicht sieht, was da drin ist. Und dann geht man irgendwie durch so Algen oder so. Und dann kann man da ja auch in so tiefere Löcher treten. Und dann erschreckt man sich auch schon mal, wenn man da nicht weiß, was da drin ist.
So, die Wellen sind richtig stark vom Meer. Und wenn du klein bist oder ein kleines Gewicht hast, kannst du da auch mal schnell mit reingerissen werden. Manche Leute gehen auch nicht ins Wasser, weil sie wissen, dass all die ganzen Lebewesen da drinnen ihr Geschäft verrichten.
Wusstet ihr, dass ein paar Menschen eine richtige Phobie gegen tiefe und offene Gewässer entwickeln können? Die heißt Thalassophobie.
Stimmt, das Wort leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie Angst vor dem Meer.
Nicht zu verwechseln mit der Aquaphobie. Da haben Betroffene generell Angst vor Wasser, egal ob flach oder tief.
Ah, interessant. Und wie äußert sich eine solche Thalassophobie?
Naja, die betroffenen Menschen haben starke Angstgefühle und Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Zittern, Schwindel oder sogar Panikattacken.
Oh nein, die Armen.
Ja,
Armen.
Lasst uns mal zu unserem ersten Experten kommen. Für den wäre es ziemlich blöd, wenn er eine Thalassophobie hätte.
Stimmt, Volker Utzenrath war nämlich mal Kapitän und arbeitet jetzt immer noch auf Schiffen.
Von ihm wollten wir unter anderem wissen, welche spannende Abenteuer er auf seinen Routen schon erlebt hat.
Warum er damals Kapitän werden wollte und was ihn in seinem Beruf nervt.
Viel Spaß beim Anhören!
Lieber Herr Utzenrath, Sie waren einmal Kapitän und haben eine eigene Firma mit dem Namen EXAG gegründet. Die Firma beschäftigt sich unter anderem mit Gefahrenguttransporten in der Seefahrt. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Was macht diese Firma noch und was ist Ihr Job dabei?
Also zum einen bin ich der Chef, das ist immer ein wichtiger Job. Und wir kontrollieren Schiffe. Wir gehen an Bord und gucken, ob die mit den gefährlichen Gütern ordentlich umgehen, ob der Arbeitsschutz in Ordnung ist, dass da keine Unfälle passieren und kontrollieren alles Mögliche, was da an Bord so durchgeguckt werden muss.
Wie sind Sie zu diesem Job gekommen?
Das haben mich schon viele gefragt, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich bin irgendwann mal zur See gefahren halt und als ich mit der Seefahrt dann aufgehört habe, habe ich gedacht, ich muss irgendwas anderes machen, weil nur rumsitzen ist doof. Und dann habe ich mir halt überlegt, irgendwas mit der Schifffahrt zu machen und irgendwas mit Sicherheit zu machen. Und so bin ich dazu gekommen.
Warum wollten Sie Kapitän werden?
Das weiß ich nicht so genau. Ich hatte damals keine Lust mehr auf Schule. Das hat mich furchtbar genervt und habe dann beschlossen, ich muss irgendwas anderes machen. Also ich habe erst eine Ausbildung zum Matrosen gemacht. Das war 2,5 Jahre Ausbildung zum Matrosen und dann bin ich 1 Jahr lang zur See gefahren und dann habe ich studiert und habe dann das nautische Patent gekriegt und damit muss man 2 Jahre lang noch fahren und dann kriegt man das Kapitänspatent. Und dann muss man noch eine Reederei finden, die einen als Kapitän einstellt. Wir fühlen das an. Eigentlich komme ich aus einer Familie, wo nur Bergleute waren. Also von daher ist das ein bisschen schräg.
Haben Sie Hobbys im oder auf dem Wasser oder sogar ein eigenes Schiff?
Auf dem Wasser mit einem eigenen Schiff. Also ich habe ein Segelboot. Und damit bin ich immer noch unterwegs, in der Ostsee.
Was mögen Sie an Ihrem Beruf?
Also das eine ist, dass ich Chef bin. Das finde ich ziemlich cool, weil ich kann tun und lassen, was ich will. Das andere ist aber, dass ich sehr viel rumkomme, irgendwo in der Weltgeschichte rumreise, verschiedene Schiffe kennenlerne, verschiedene Menschen kennenlerne. Und das macht einfach viel Spaß.
Und was findest du nervig?
Na, nervig ist es manchmal, wenn man einen Auftrag hat, ganz weit weg und der ist ganz kurz. Also ich bin neulich zum Beispiel mal für einen Tag nach Mexiko geflogen. Und das ist dann ein bisschen doof. Aber der Auftrag war spannend, aber die Fliegerei ist halt doof.
Wie lange waren Sie Kapitän und was war Ihre spannendste Route?
Ich war, glaube ich, 17 Jahre Kapitän und die spannendste Route war, den Amazonas hochzufahren. Wir sind tatsächlich den Amazonas reingefahren bis nach Peru. Den kann man durchfahren, durch ganz Brasilien durch. Haben wir 21 Tage gebraucht, bis wir da hinten angekommen sind. Da hatten wir eine Betonfabrik mit, die haben wir dann da an Land gestellt. Und dann sind wir mit dem rausfließenden Wasser wieder zurückgefahren. Das waren dann nur 10 Tage. Aber das war sehr spannend, weil da war nachts keine Beleuchtung. Dann musste man Anker werfen. Dann haben wir da gewartet, bis wieder ein Lotse kam, bis wieder Licht um die Ecke kam, dass man irgendwas sehen konnte. Da waren alle möglichen Tiere, kamen um die Ecke. Welche, die man sehen wollte, welche, die man nicht so sehen wollte. Aber das war die spannendste Fahrt.
Was waren das denn für Tiere?
Zum einen Schlangen. Also Seeschlangen gab's da. Dann gab's sehr viele Mücken und stechendes Ungeziefer. Und die sind da richtig groß gewesen. Das war nicht so angenehm. Aber man kann ja Türen zumachen und aufpassen. Und ansonsten hat man mit Tieren relativ wenig zu tun. Als ich jetzt in Mexiko war, da lagen zum Beispiel Krokodile vorm Schiff. Da hat man auch gesagt, also möglichst außen nicht kontrollieren das Schiff, weil dann sind halt Krokodile und das tut weh, wenn die um die Ecke kommen. Und wir haben tatsächlich mal eine Schlange an Deck gehabt, eine giftige Schlange in Westafrika. Das fand ich eine ganz schräge Geschichte. Da haben wir dann überlegt, was wir damit machen. Wir haben ja nichts an Bord, um eine Schlange irgendwie wegzuwerfen. Und hingehen mochte auch keiner. Und die Hafenarbeiter, einer von den Hafenarbeitern, hat seine Frau geholt. Die Frau war schwanger. Und er sagte, schwangere Frauen werden nicht gebissen.
Warum
und
das?
Das weiß ich nicht. Und die ist hingegangen und die hat sich diese Schlange geschnappt und hat die aber über die Kante geworfen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und es hat wirklich funktioniert. Ich würde es nicht tun, also auch wenn ich schwanger wäre, wäre es schwierig bei mir, aber würde ich trotzdem nicht machen. Also.
Was war Ihre schwierigste Entscheidung, die Sie als Kapitän treffen mussten? Waren Sie einmal in einer Notsituation?
Selber in einer Notsituation zum Glück nicht. Wir haben aber 2-mal Menschen aus Seenot retten müssen. Einmal bei ganz schlechtem Wetter und einmal bei einem brennenden Schiff. Und das war schwierig, weil das brennende Schiff war ein Gastanker. Und wenn ein Gas brennt, das kann relativ leicht explodieren, aber wir mussten trotzdem hin, um denen zu helfen. Das Schiff brannte und war dabei runterzugehen. Die hatten Wasser im Maschinenraum und das ging langsam aber sicher unter. Und die sind dann, haben versucht, in die Rettungsboote zu kommen. Das haben sie nicht mehr geschafft, weil das zu heiß war. Die Rettungsboote sind aus Kunststoff. Und die wurden langsam weich und unförmig. Und dann haben wir unsere Boote genommen und sind darüber gefahren, um die abzuholen. Und das war eine schwierige Entscheidung, weil ich natürlich auch für meine Besatzung zuständig war und kann die auch nicht in Gefahr bringen. Hat aber am Ende alles geklappt, zum Glück.
Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen Sie für Transporte beachten?
Oh, da gibt's viele. Ich habe einen Schrank mit ungefähr 47 Büchern, wo die ganzen Sicherheitsmaßnahmen drinstehen. Das fängt ja an mit die Sicherheit, also die Ladung muss erstmal im Schiff so verteilt werden, dass das Schiff schwimmt.
Ja.
Weil es doof, wenn man was drauflädt und das geht runter. Dann muss es so verteilt werden, dass es gerade schwimmt, dass es nicht durchbiegt. Weil auch die großen Schiffe können sich durchbiegen. Wenn es zu viel ist, dann brechen sie auch. Hat es auch schon gegeben. Und dann muss natürlich die Ladung gesichert werden, dass sie nicht runterfällt auf See, dann müssen die Container, wenn es ein Containerschiff ist, so gestaut werden, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, wenn es um Gefahrgut geht. Also da gibt es viele, viele Sicherheitsvorschriften, die man da beachten muss.
Gibt es auch Sicherheitsmaßnahmen, die völlig unnötig laut Ihrer Meinung nach ist?
Unnötig nicht, aber skurril sind sie. Wir haben zum Beispiel Atemluftflaschen an Bord, wenn es brennt, dass man sich die auf den Rücken setzen kann mit einer Maske, damit man Sauerstoff kriegt. Und dafür muss es eine Untersuchung geben. Und die Untersuchung ist in Deutschland genau geregelt. Da wir mit den Schiffen aber nicht nach Deutschland kommen und auch selten deutsche Besatzung haben, können wir es im Ausland nicht machen. Aber dennoch müssen wir es machen. Machen wir es nicht, dann gibt's Theater. Das finde ich ein bisschen unsinnig. Da gibt's auch keine vernünftige, oder gibt's jetzt eine vernünftige Lösung. Aber nach über 30 Jahren hat man sich da endlich geeinigt, wie man es machen kann.
Warum haben Sie so wenig deutsche Besatzung an Bord?
Weil zum einen gibt es nicht mehr viele deutsche Seeleute, weil der Beruf nicht so furchtbar interessant ist. Das hängt damit zusammen, dass man so lange weg ist. Also als ich angefangen habe, war ich 6 Monate am Stück weg und dann 3 Monate hier und dann wieder 6 Monate weg. Das ist für viele nicht so richtig attraktiv. Und das andere ist, die sind einfach billiger. Da sind viele Kollegen, die von den Philippinen kommen oder so, und die sind erheblich günstiger als deutsche Seeleute.
Ist bei Ihnen mal etwas explodiert?
Wir hatten einmal einen Container, der explodiert ist.
Was war da drin?
Also es war ein explosionsfähiges Material und der Container musste gekühlt werden. Der hatte einen Stromanschluss und die Kühlung ist kaputt gegangen. Und dann wurde er immer wärmer und dann ist er irgendwann hochgegangen. Das war dann unglücklich, aber das war absehbar. Wir konnten das so ein bisschen planen, weil wir genau wussten, wann er explodiert. Also nicht genau die Stunde, aber wir wussten, dass er hochgeht und konnten dann schon mal die Umgebung ein bisschen kühlen, dass es dann nicht allzu schlimm wird, der ganze Brand.
Haben Sie schon mal Ihre Ladung verloren?
Ja, auch das passiert auch nicht oft, aber wir haben einmal einen Generator verloren. Das Wetter war einfach zu schlecht und das Schiff hat sich so doll bewegt, dass der tatsächlich abgerissen ist und der ist verschwunden. Der ist leider im Meer liegen geblieben.
Was ist ein Generator?
Ein Generator ist ein Riesengerät zur Stromerzeugung. Die haben mit dem Ding Strom erzeugt. Und das gute Stück war, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube etwas über 100 Tonnen schwer. Der Generator war Ladung. Also den hatten wir an Deck stehen. Also man sollte auf jeden Fall, wenn man irgendwas mit dem Schiff wegschickt, sollte man auf jeden Fall eine Versicherung abschließen, weil die Reedereien, die haften nur mit ganz geringen Beträgen. Das heißt, derjenige, wenn der es nicht selber versichert hat, kriegt er von der Reederei gerade mal ein paar tausend Euro und dann ist er durch damit. Und deswegen muss man immer, wenn man irgendwas wegschickt, egal was es ist, immer selber versichern. Das ist wichtig. Also die sind richtig teuer. Ein Schiff wird einmal komplett versichert, der ganze Rumpf wird versichert. Dass wenn da irgendwas passiert, dann gibt's eine Versicherung, dass wenn das Schiff untergeht, dass es irgendjemand gibt, der es wieder hebt. Also die Wrackbergung. Und dann gibt's eine Versicherung für die Besatzung, dass wenn die irgendwo stranden und die Reederei nicht mehr bezahlt, dass die wieder nach Hause geflogen werden. Und dann gibt's eine Versicherung, wenn man beim Bunkern, das ist beim Auto tanken, das ist beim Schiff heißt das Bunkern, wenn da irgendwas passiert und man einen Ölschaden verursacht. Und dafür gibt's auch eine Versicherung. Und die sind alle 6-stellig im Jahr.
Haben Sie zum Abschluss noch eine witzige Anekdote für uns? Ein Reiseabenteuer, von dem Sie gerne erzählen?
Ja, wir hatten mal einmal einen Transport da sind wir geendet in Neuseeland. Und der nächste war irgendwo beim Panama-Kanal. Und wir hatten aber ganz viel Zeit. Und dann sind wir darauf geeiert und dann haben wir an einer Insel festgemacht. Das sind die Pitcairn Islands. Auf den Pitcairn Islands sind die Nachfahren von der Bounty gelandet. Es gibt ein Buch oder über eine wahre Geschichte, die Meuterei auf der Bounty. Und die damals da gemeutert haben, die sind tatsächlich auf der Insel gelandet. Und da sind wir hingefahren und da gibt's tatsächlich noch Nachfahren von. Und da gab's auch noch Teile von dem Schiff. Das fand ich spektakulär.
Krass.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr interessant, was Sie hier für Geschichten erzählt haben. Ja, ich habe mir auch sehr viel Neues jetzt gerade in den letzten 20 Minuten gelernt. Also, ja, war super.
Gerne.
Was hat euch denn am besten vom Interview gerade mit Volker Utzenrath gefallen? Was war euer Highlight?
Dass er auf die Fragen eingegangen ist, wenn man auch eine zwischendurch mal gestellt hat.
Dass er auch manchmal auch noch dazu Geschichten erzählt hat.
Ich fand super, die Geschichten waren mega. Es war super spannend, aber was man nur sonst nur aus Filmen kennt, dass ein Schiff brennt, hat er schon mal selber live miterlebt.
Und das Rettungsboot brennt.
Weich werden.
Das ist 47 Sicherheitsbücher.
Dass so eine Versicherung über eine sechsstellige Zahl kostet. Wie viel Geld ist das denn bitte?
Dass der rumversichert wird. Also weil er so konkret gesagt hat, dass so alles versichert wird.
Und dass so ein Schiff so brechen kann, hat er erzählt, dass es so in der Mitte durchbrechen kann, wenn es zu schwer ist.
Schläfst du plötzlich blank.
Dein Buchcheck.
Das Buch heißt My Ocean Challenge. Das ist von Birte Lorenzen Hermann und Boris Hermann.
Um was geht es in deinem Buch?
Das Buch ist ein Sachbuch und es geht um Boris Hermann und seine Reise um die Welt mit einem Segelschiff. Der heißt Sea Explorer. Der findet so heraus, wie viel CO2 dort ist oder ob man das Gebiet besser schützen sollte. Und da steht auch noch ganz viel, wie man dem Klimaschutz helfen kann oder das Meer.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Also mein Highlight ist die Seite, wo der Titel Es ist 5:12 ist. Und da sind junge Menschen, die eine Proteste machen, dass man mehr Klimaschutz und mehr Meerschutz haben und dass mehr Bäume haben sollte. Da sind ganz viele Plakate und viele junge Menschen aus verschiedenen Orten. Und also mein Lieblingsschild davon ist ohne Bäume keine Träume. Und ich finde auch gut, dass jüngere Kinder auch Protesten machen. Weil eigentlich, normalerweise bleiben die still. Also die sagen dann nichts. Oder normalerweise ist es so, es gibt Probleme, ja, die wissen es, aber manchmal trauen sie sich das nicht. Und ich finde es halt gut, dass sie den Mut zusammennehmen und ja, dann Proteste machen.
Wie viele Kopfhörer vergibst du für das Buch?
Ich vergebe 4,5 Kopfhörer von 5 Kopfhörern, weil es manchmal ein bisschen, also es gibt dann ein paar Wörter, die manche Kinder oder andere nicht verstehen.
Dein Buchcheck.
Mein Buchcheck ist Urlaub am Abgrund von Albert Mitteringer.
Um was geht es in deinem Buch?
Es ist ein Comic. Es geht in dem Comic um eine Gruppe, die gewollt, ungewollt den Meeresgrund erforschen und dort entdecken sie dann die Tiere und ja.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Mir hat besonders gut gefallen, dass besondere Tiere, finde ich, ausgewählt wurden. Da werden dann die Tiere so erklärt, mit wie groß und so. Und das fand ich interessant und cool, weil da waren ein bisschen witzige Tiere dabei. Mein Lieblingstier ist der Gespensterfisch, weil der sieht witzig aus, weil der hat so merkwürdige Augen. Der wird so als Steckbrief vorgestellt und dann wird noch so Besonderheiten über den erzählt. Ja.
Wie viele Kopfhörer vergibst du für das Buch?
Ich vergebe 3,5 von 5 Kopfhörern.
Dein Buchcheck.
Mein Buchcheck ist Toni Willans Meer und sein Autor ist Philipp Wächter.
Um was geht es in deinem Buch?
In meinem Buch geht es um einen Jungen, der Toni heißt. Der kann nicht mit seiner Mutter in Urlaub fahren, weil sie kein Geld hat. Dann gewinnt er bei einem Preisausschreiben bei einem 5-Sterne-Hotel. Und dann sind sie halt bei so einem Hotel. Dann reisen sie wieder ab, weil das zu viele Regeln hat. Aber sie fahren zu der Freundin von der Mama. Und dann fährt Toni ans Meer. Und dann ist es ein richtig schöner Urlaub.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Besonders gut gefallen hat mir an meinem Buch. Ich mag halt super gerne Comics. Und ich finde, es ist super gut gezeichnet. Und ich finde es einfach richtig schön bunt und halt einfach super niedlich.
Wie viele Kopfhörer vergibst du für das Buch?
Ich vergebe 4,5 von 5 Kopfhörer.
Dein Buchcheck.
Rick Nautilus Band 1 von Ulf Blank.
Um was geht es in deinem Buch?
Um drei Freunde, die
der Stadt Atlantis helfen und den Riesenquallen, weil die Riesenquallen den Plankton brauchen, aber die Einwohner von Atlantis auch, weil die beide das essen.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Wo die Quallen helfen, weil das Bild so toll ist. Auf der Seite sieht man die drei Helden mit dem Tauchboot in einer Kuppel aus den Riesenquallen.
Wie viele Kopfhörer vergibst du für das Buch?
Ich gebe dem Buch 4 Kopfhörer, weil mir es nicht so gut gefällt, wenn so Fantasy oder Magie in Büchern drinne vorkommt. Ich fand es aber auch gut, weil es da auch sehr spannende oder sehr schön gezeichnete Bilder gab.
Für das nächste Interview haben wir einen kleinen Ausflug gemacht.
Zur Ostseestation Travemünde.
Dort haben wir den Geschäftsführer und Meeresbiologe Herrn Walter befragt. Wir wollten unter anderem von ihm wissen,
was passiert in der Ostseestation und was ist seine Aufgabe?
Welche sind seine Lieblingstiere in der Ostsee?
Oder gab es schon mal einen Unfall, bei dem etwas kaputt gegangen ist?
Los geht's!
Zum Privat!
Zur Ostseestation! Ein Interview machen! Wie schön!
Ich freue mich am liebsten also auf die Fragen, die wir ihm stellen werden. Und auf eine bin ich besonders gespannt, nämlich ob es da gefährliche Tiere gibt oder und ob es da vielleicht sogar Petermännchen drin gibt.
Los!
Vielen Dank!
Pistazienschal.
Und hier gibt's noch mehr.
Gehirn.
Coole Stichlänge.
Ja. Erik, finde den Fisch.
Da.
Ja, der steckt in dem Rohr.
Ja, das ist ein Aas. Donnerkeil.
Lieber Herr Walter, Sie sind Meeresbiologe und haben die Ostseestation auf dem Prival ins Leben gerufen. Wieso haben Sie die Station damals gegründet?
Weil ich eine Möglichkeit suchte, Kindern und auch Erwachsenen was über die Ostsee beizubringen und das nicht mehr an der Universität tun wollte, sondern gerne für die Allgemeinheit, also nicht nur für Studenten. Und dann bin ich rumgefahren in Schleswig-Holstein und habe geguckt, wo kann ich das Ganze am besten machen. Und Lübeck hat mir ein gutes Angebot gemacht.
Was passiert in der Ostseestation und was ist Ihre Aufgabe hier?
Ich bin mittlerweile der Geschäftsführer von der Ostseestation, weil ich das 2007 hier gegründet habe. Und seit 2018 sind wir ein Verein und für den Verein arbeite ich als Geschäftsführer. Und sind ein kleiner Verein und machen hier ganz viel Umweltbildung. Halt mit Schulklassen, mit Kitas, aber auch mit Urlaubern. Ich habe hier aber auch Lehrer, die ich ausbilde. Nicht? Und alles immer, das Thema ist immer die Ostsee.
Was macht eigentlich ein Geschäftsführer?
Der kümmert sich eigentlich um alles. Und ist für alles verantwortlich. Das heißt, ich organisiere hier, ich kaufe ein, ich mache die Termine, ich mache die Veranstaltungen mit den Schulkindern. Ich kümmere mich um die Tiere, kümmere mich um unsere Ehrenamtler, die hier mithelfen. Und um die meisten Belange vom Verein auch noch. Das Einzige, wo ich mich nicht so gern drum kümmere, das sind die ganzen Geschichten für die Steuern und fürs Finanzamt. Da habe ich jemand anders.
Warum wollten Sie Meeresbiologe werden? Was mögen Sie an Ihrem Beruf?
Ich habe Biologie schon sehr gemocht in der Schule und habe dann angefangen, Biologie zu studieren und habe mich dann besonders für das Meer interessiert. Und so bin ich dann letztlich in der Meeresbiologie gelandet und habe da auch viele Jahre gearbeitet, bevor ich das Ganze dann hier initiiert habe mit der Ostseestation. Das heißt, ich habe auch im Ausland gearbeitet, ich war in der Antarktis, ich war in Costa Rica, ich habe 3 Jahre in Indonesien gelebt und da gearbeitet. Habe für verschiedene Ministerien in Deutschland gearbeitet, durfte Wale zählen, und viele andere Sachen auch machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das mit der Umweltbildung, weil ich Spaß daran habe, auch anderen Leuten was beizubringen.
Angeln Sie gerne oder haben Sie andere Hobbys auf oder im Wasser?
Ich gehe gerne spazieren am Wasser. Ich gehe auch gerne schwimmen im Wasser. Ich schnorchel auch gerne. Angeln habe ich früher als Kind mal gemacht, aber eigentlich seitdem nicht mehr. Ich bin mir viel zu faul zum Angeln. Ich kenne die ganzen Fischer und wenn ich gerne Fisch essen möchte, dann rufe ich einen Fischer an und hole mir da meinen Fisch.
Wird in Travemünde noch viel gefischt?
Nein, in Travemünde wird nicht mehr viel gefischt. In der ganzen Ostsee wird nicht mehr viel gefischt, weil es kaum noch Fischer gibt, weil es auch kaum noch Fisch gibt. Aber ein paar Fischer haben wir hier noch, aber ob das in 10 Jahren noch so sein wird, weiß ich nicht. Der Ostsee geht's nicht so gut und der Fischerei geht's auch nicht gut.
Gibt es bestimmte Regeln oder bedrohte Fische, die nicht gefangen werden dürfen?
Ja, gibt es. Zum Beispiel sind die Fische, mit denen die Fischer früher immer am meisten Geld verdient haben bei uns, eigentlich der Dorsch und der Hering gewesen. Und der Dorschfang zum Beispiel ist in der Ostsee gerade komplett verboten. Man darf also gezielt die Fische nicht fangen. Wenn zufällig einer ins Netz schwimmt, darf man den trotzdem verkaufen und essen, aber sonst nicht. Und auch für die Heringe, die sehr intensiv gefischt worden sind, gibt es Quoten, die auch längst nicht mehr so hoch sind wie früher. Das heißt, die Fischer dürfen nicht mehr so viel fangen. Dafür dürfen sie zurzeit noch relativ viel Plattfisch fangen, weil denen geht es zurzeit noch ganz gut. Aber bei vielen anderen Fischarten ist das kritisch. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die hier zusammenkommen. Ein Faktor ist, dass man schon früher immer viel zu viel gefangen hat, weil man es zum Teil nicht besser wusste, weil sich Politiker nicht unbedingt an die Vorgaben von Wissenschaftlern gehalten haben oder den Empfehlungen von Wissenschaftlern gehalten haben. Da hat man immer noch was draufgeschlagen. Und zum Teil haben sich auch die Wissenschaftler geirrt und eigentlich gesagt, wir können mehr rausnehmen, als man hätte machen können. Dazu kommt aber auch, das wisst ihr auch aus der Schule, wir haben eine Klimaveränderung auf der Welt, auch wenn manche Politiker das immer noch nicht wahrhaben möchten. Wir haben eine Erhöhung der Wassertemperatur, wir haben eine Erhöhung des CO2-Gehaltes im Wasser, das Wasser wird saurer, nicht überall. Und die kleine Ostsee hier ist so ein relativ abgeschlossenes Meer, da wirkt sich das noch viel schneller aus als in den großen Weltmeeren. Das heißt, die Fischer haben hier verschiedene Probleme einfach, die auftauchen. Das ist nicht nur die Fischerei.
Okay, kommen wir mal wieder zur Ostseestation. Wie kommen die Tiere und Pflanzen zu Ihnen?
Das sind eigentlich drei verschiedene Wege. Entweder tauschen wir mit Kollegen, also mit anderen Aquarien. Das machen wir manchmal. Manchmal bringen uns die Fischer was mit. Dann kommt das hier bei uns direkt angelandet, liegt ein Fischer an. Oder ich fahre abends in den Fischereihafen, nachdem er mich angerufen hat, der hat irgendwas für uns. Wir können die Tiere natürlich zum Teil auch selber züchten. Oder wir nutzen auch das, was wir hier mit Kindern, mit Schulklassen und so draußen einfach vor Ort fangen. Das kommt dann bei uns in die Aquarien. Und wenn wir was fangen, lassen wir auch gerne was wieder frei von den Sachen, die wir schon in den Aquarien haben. Zumindest bei den Sachen, die hier direkt bei uns vor der Haustür leben.
Wechseln die Tiere in der Station und wenn ja, wie oft?
Das hängt ganz von den Tieren ab. Wir haben hier zum Beispiel einen Hummer, den hat uns mal ein Fischer mitgebracht. Den werden wir nie wieder freilassen, weil der eigentlich gar nicht in die Ostsee gehört. Und die Hummer können sehr alt werden. Das heißt, theoretisch haben wir den in 50 Jahren, 60 Jahren hier immer noch im Aquarium. Andere Tiere leben nur ein Jahr, manche leben nur ein halbes Jahr. Die wechseln natürlich auch, weil da müssen wir wieder welche nachzüchten. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Wie viele Tiere sind insgesamt in der Ostseestation untergebracht?
Keine Ahnung. Ich mache keine Inventur und zähle die, wie manche Tierparks das so machen. 5 Elefanten, 28 Giraffen, machen wir nicht.
Gibt es seltene oder besondere Tiere hier? Haben Sie auch Fische, die für Menschen gefährlich sind?
Zurzeit haben wir keine Fische, die für Menschen gefährlich sind. Wisst ihr denn, ob es Fische in der Ostsee gibt, die für den Menschen überhaupt gefährlich sind?
Zum Beispiel das Petermännchen. Das hat auf dem Rücken so einen Stachel und das tut ganz, ganz doll weh.
Ja, hast du das schon mal gehabt?
Nee,
warum nicht? Ganz einfach, letztes Jahr haben wir ganz viele Urlauber hier gehabt, weil in der Zeitung wieder stand, es gibt ganz viele Petermännchen in der Ostsee und die kommen zum Laichen ins flache Wasser und man sollte Badeschuhe tragen und so weiter. Ich habe mir so mal ganz viele Leute gefragt, wo man Badeschuhe kaufen kann und warum wir keine anziehen beim Baden. Das liegt einfach daran, dass es in der Ostsee bei uns hier ganz, ganz selten mal ein Petermännchen gibt. Also unsere Fischer, die ich kenne, haben letztes Jahr nicht ein Petermännchen hier gefangen. Ein Niendorfer Fischer weiß ich, der hat eins gefangen, das hat er dann gegessen. Und ansonsten sind die eigentlich erst häufiger oben Richtung Dänemark und hier bei uns nicht. Also sobald die Fischer wieder ein lebendes Petermännchen mitbringen, haben wir auch eins im Aquarium. Da die letzten Jahre hier keine lebenden Petermännchen vor uns angelandet worden sind, haben wir zurzeit auch keins im Aquarium, weil unsere sind zu groß geworden. Die sind jetzt wieder woanders im Aquarium. Unser Hummer ist schon was Besonderes, weil der hier normalerweise nicht lebt. Und richtig seltene Sachen habe ich, glaube ich, zurzeit nicht unbedingt in der Ausstellung, weil es auch den seltenen Fischarten in der Ostsee gerade nicht so gut geht. Das heißt, die sind noch seltener als vorher. Früher haben uns die Fischer auch mal einen Froschdorsch mitgebracht oder ein Haarbutt oder eine Seequappe. Da wussten die manchmal selber nicht, was sie eigentlich gefangen haben. Haben wir aber auch schon seit Jahren jetzt eigentlich nicht mehr bekommen. Dafür haben wir Tiere hier, die, als ich so alt war wie ihr, da gab es die in der Ostsee noch gar nicht. Die sind hier eingewandert. Zum Beispiel haben wir da drüben sehr schöne Quallen, die leuchten im Dunkeln.
Welches ist Ihr Lieblingstier aus der Ostsee?
Das wurde ich schon ganz oft gefragt. Und eigentlich ist mein Lieblingstier ein Fisch, der heißt Seehase. Der ist nämlich ganz niedlich, ein bisschen unbeholfen, hat große Kulleraugen und kann sich festsaugen mit seinem Bauch. Und ist der einzige Hase, der zu Ostern Eier legt.
Woher kommt das Salzwasser in der Station? Ist das echtes Ostseewasser?
Das Wasser bei uns in den Aquarien, wo wirklich richtig Ostseewasser drin ist, kommt aus der Ostsee. Nämlich hier unten direkt aus dem Hafen. Und da wir auch Tiere haben, die sich bei etwas höheren Salzgehalten wohlfühlen, als wir hier in der Ostsee bei uns vor der Tür haben, salzen wir das dann ein bisschen auf. Wir haben eine große Pumpe, die könnten wir unten theoretisch wieder an den Hafen setzen und damit machen wir, ich glaube, 800 Liter in der Minute, dann haben wir so ein Aquarium schnell voll. Dann liegt hier aber auch ein Feuerwehrschlauch komplett über die Promenade und das machen wir nur in Notfällen. Jetzt im Winter wird es auch gar nicht gehen, weil das Wasser draußen 4 Grad und wenn wir 4 Grad kaltes Wasser jetzt in die Aquarien pumpen, die Tiere sind zurzeit so 15 Grad gewöhnt, dann haben die einen kleinen Schock, wollen wir nicht. Also holen wir das Wasser und teilweise wirklich mit Eimern von unten dann hoch, sammeln das ein bisschen und dann tauschen wir das aus. Also man sieht uns hier öfter mit Eimern durch die Gegend laufen.
Wie oft werden die Becken gereinigt? Muss dafür jemand eine Tauchausrüstung ins Aquarium?
So groß sind die Aquarien nicht, als dass man hier bei uns tauchen gehen müsste. Und dann in der Regel ist es so, dass kleine Aquarien viel mehr Arbeit machen als große. Und dann ist es immer davon abhängig, was sind da für Tiere drin, wie groß ist der Besatz. Aber in der Regel kriegen die alle 2 Wochen spätestens frisches Wasser. Da sind natürlich auch so Filtersysteme und so angeschlossen. Die Scheiben von innen putzen wir in der Regel alle 3-4 Tage. Die Scheiben von außen putzen wir in der Regel 3-mal am Tag, besonders wenn viele Schulklassen hier sind. Weil sonst sind dann nämlich überall die dreckigen Finger und die Nasenspitzen und so weiter dran. Das ist aber ganz unterschiedlich halt auch.
Gab es schon mal einen Unfall, bei dem etwas kaputt gegangen ist?
Na klar, Unfälle gibt's überall. Und hier ist auch schon mal ein Aquarium geplatzt. Und dann liefen 800 Liter Wasser raus. Weil ich nicht aufgepasst habe und mit einem Stein, den ich eigentlich ins Aquarium reinlegen wollte, gegen die Scheibe ein bisschen gedonnert bin. Und da war eine Spannung drauf und dann ist die richtig schön geplatzt. Schlauerweise, als wir die ganze Station hier neu gebaut haben, haben wir Bodenabläufe eingebaut. Das Wasser läuft dann vom Boden ab.
Wurde schon mal etwas aus dem Füllbecken geklaut?
Nicht, dass ich wüsste, also von den Tieren nicht, weil wir sind in der Regel dabei, wenn da jemand was fühlt. Was schon mal geklaut wurde, war ein Bernstein aus der Ausstellung, ein Fossil aus der Ausstellung. Sowas wurde schon mal entwendet. Ich habe aber auch schon Bernstein wieder zurückbekommen. In einem kleinen Brief mit einer Entschuldigung.
Was ist Ihr Highlight, den Sie mit der Ostseestation verbinden?
Das ist eine gute Frage, aber auch eine schwierige Frage. Ich glaube, das Highlight für mich war, als ich hier die neuen Räumlichkeiten übernommen habe. Wir haben früher so 200 Quadratmeter gehabt und jetzt haben wir ganz neue Räumlichkeiten seit 2018, 500 Quadratmeter. Und das hat eine ganze Weile gedauert, die Finanzierung mit den Banken und mit der Stadt und mit Stiftungen und so weiter auf die Beine zu stellen. Und das war das Highlight, als wir das wirklich hingekriegt haben.
Vielleicht
ist irgendjemand
ein Fisch mal entkommen aus den
Vierbänken? Entkommen nicht, aber er hat es versucht.
Ist er wirklich so dumm?
Naja, wir haben da drüben zum Beispiel jetzt einen Aal. Wir haben manchmal auch schon mehrere Aale im Aquarium gehabt. Und Aale sind dafür bekannt, dass die gerne mal ausbrechen. Nicht? Wenn da irgendwo eine kleine Ritze frei ist oder ein Rohr offen ist, dann hauen die da schon ab. Und das hatten wir schon mal, dass ich hatte eine Mitarbeiterin aus Bayern hier, die hat hier einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, die kannte sich mit Tieren noch nicht so richtig gut aus, die kam morgens hier als erstes rein und sah, was da bewegt sich, was auf dem Boden und das sieht aus wie eine Schlange. Dann hat sie halt erstmal gedacht, das wäre eine Schlange, hat eine Decke drüber geworfen, weil sie dachte, es ist ja eine Schlange. Und ich kam dann ein bisschen später und habe den Aal dann wieder ins Aquarium gesetzt.
Kann der mit Luft atmen?
Ja, die können über die Haut atmen und nicht nur über die Kiemen. Und solange das feucht ist, können die relativ lange an Land bleiben.
Vielen Dank für das Interview und den Ausstellungsbesuch.
Dass ich es geschafft habe, eine Krabbe aus dem Wasser zu holen. Die Krabbe hat sich angefühlt wie, so ein Panzer. Ein Schildkrötenpanzer, so ähnlich.
Mein Highlight war, dass wir die Krabben gefüttert haben und dass ich fast eine hochgehoben habe.
Mein Highlight war auch sozusagen die Fühlbecken, weil man konnte die ja rausnehmen und füttern und das fand ich sehr cool. Und dieser riesige Planeten-Weltkugel, die sie da stehen hatten, die war auch cool.
Also mein Highlight war das mit den Quallen, wo diese Dinger, also diese kleinen Quallen ohne Tentakel,
die geleuchtet haben.
Ja, die im Dunkeln leuchten. Dass wir die Schollen gefüttert haben. Und dass ich eine Krabbe gestreichelt habe.
Das war's mit unserer Folge zum Thema Wie tickt die Welt des Meeres?
Wir hoffen, sie hat euch gefallen.
Hört doch auch beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt
Wie tickt die Welt?